das, was ich normalerweise nicht mache. Also
ich kann das nicht. Also mir geht es immer wieder so, wenn ich irgendwie zu einer Gemeinde fahre oder in einen Gottesdienst fahre, dass es halt Themen gibt, wo ich denke, so, das brauchen die jetzt da vor Ort. Ne? Und dann ist das irgendwie ganz schwierig, irgendwie was rauszuziehen irgendwie und so. Ne? Heute predige ich tatsächlich dasselbe, in etwa, was ich gestern in meiner Gemeinde gepredigt habe. Und zwar haben wir gestern das Thema geändert. Also wir hatten gestern Gebet für Hamburg. Das verteilen wir über die Stadt, dass irgendwie 50 Gemeinden jeden Sonntag oder wir haben im Moment samstags unsere Gottesdienste, dass wir da dann beten für die Stadt. Und wir haben im Moment, als Gemeinde stehen wir vor so einer riesigen Herausforderung, dass ich gedacht habe, ich predige zu dem Thema, wie begegne ich einer Herausforderung. Ja, also das war einfach situationsbezogen. Wir hatten dann danach eine Mitgliederstunde, ne, und ich dachte, das muss geistlich alles ein bisschen vorbereitet werden, damit das nicht nur so ein Gerede über die Sachen ist. Unsere Herausforderung als Gemeinde ist eine völlig andere als eure. Völlig anders, völlig anders. Wir haben jetzt vor einem Jahr mit Gottesdiensten begonnen. Wir sind im Schnitt 70 Gottesdienstbesucher jetzt in unserer Neugründung. Darf man gar nicht erzählen, ne? Die Neugründung mit 70 Leuten. Ich bin Pastor gewesen in Hamburg, 16 Jahre in unserer Gemeinde. Und vor ungefähr 3 Jahren haben wir die Gründung dieser Gemeinde beschlossen, haben aber nie Räume gefunden und haben dann vor einem Jahr gesagt, jetzt fangen wir in den Räumen unserer Mutter an, deswegen samstags, ne, Samstag 16.30 Uhr, tolle Zeit. Der Sonntag ist auf einmal frei, ne, ist ganz, fühlt sich super an. Unser Garten mag das nicht, aber ich finde das gut, also mein Herz findet das prima. Und jetzt stehen wir eben davor, dass es eventuell eine Möglichkeit gibt, etwas zu kaufen, und das müssten wir bis Ende März klären, was wir da genau wollen. Da ist also Zwangsversteigerung und irgendwie sowas ist ein großes Thema. Naja, und deswegen haben wir unser Thema total geändert. Und ich möchte euch jetzt da reinnehmen in diese Fragestellung. Wie begegne ich einer Herausforderung? Also wie begegne ich dem, wenn es in meinem Betrieb heißt, das Personal wird um 20% abgebaut? Ja, wie reagiere ich jetzt? Oder ein Heiratsantrag droht, ja? Also so, ne? Was heißt das jetzt? Wie gehe ich damit um? Was mache ich da? Oder irgendwie sowas, ne? Oder eben, ja, man könnte ein Haus kaufen, ne? Also es gibt ja immer wieder, also Herausforderung ist ja nicht nur irgendwie das Schlimme, was in unser Leben reinbricht. Manchmal sind es ja auch die schönen Sachen, die ganz schön herausfordern, weil es dann irgendwie ist so, ja, was mache ich jetzt damit, ne? Das nicht jedes gute Angebot ist auch das, zu dem ich ja sagen sollte. Okay, wie jetzt? Und ich gehe jetzt mit euch durch ganz viele Punkte durch und macht das doch bitte so, dass ihr für euch selber euch irgendwie das rausgreift, wo ihr sagt, so das eine, das will ich heute mal festhalten und das will ich für mich mitnehmen, weil wenn ihr jetzt versucht, euch die Predigt zu merken, das könnt ihr vergessen, ne? Das ist viel zu wuschelig und viel zu bunt und irgendwie sowas, ne? Aber ich möchte ein paar Sachen anstoßen. Ich hoffe, dass dann trotzdem im Gesamten was rüberkommt, zu sagen, das Wort Gottes, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit hat uns eine Menge, Menge, Menge an die Hand gegeben, was uns helfen kann, nicht einfach nur wie eine Billardkugel so durchs Leben geschossen zu werden oder wie die Flipperkugel durch den Flipper, ja, also irgendwie, huch, schon wieder ein Impuls, ne, sondern Gott will uns eigentlich befähigen, dass wir in unserem Leben zurechtkommen. Eins der Verse, die mein Leben sehr geprägt haben, Römer 5, Vers 17, wir sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Ja, unser Leben ist nicht die Opferperspektive. Alles Mögliche will uns in die Opferperspektive bringen, sondern wir sollen Täter unseres Lebens sein. Und also wie begegne ich einer Herausforderung? Also das Erste ist, es beginnt manchmal mit Gebet. Ja, also ganz viele Herausforderungen, in denen wir drinstehen, da sind wir selber schuld. Ja, wir haben mal unbedacht gebetet. Ja, wir haben zum Beispiel gebetet, dein Wille geschehe. Ja, und dann passiert das sogar manchmal, dass sein Wille geschieht, ne? Und das sind Dinge, die, also manches von dem, was uns so begegnet, auch an komischen Sachen begegnet, an merkwürdigen Sachen begegnet, an schlimmen Sachen begegnet, hat eigentlich seinen Grund darin, dass ich einmal zu Gott gegangen bin und gesagt habe, Gott, forme mein Herz. Ja, ich will nicht der bleiben, der ich bin. Oder ist es übrigens eines der besten Gebete, die man so beten kann? Ja, forme mein Herz, weil das ist eigentlich sein Wille für unser Leben. Er will nicht in allererster Linie, dass wir glücklich sind. Er will nicht in allererster Linie, dass wir irgendwie, dass es uns kuschelig geht oder sowas, ne? Sondern er möchte, dass wir, wenn wir mit 83 in den Spiegel gucken, dass wir Gott danken, Herr, dass du das mal aus meinem Herzen formen konntest, hätte ich dir nicht zugetraut, als ich 20 war. Versteht ihr? Das ist eigentlich das, was er will. Er will unser Herz formen. Ne? Und wenn es uns nur gut geht, dann werden wir ganz komisch. Ganz merkwürdig. Ich habe vor kurzem einen schönen Spruch von einem Schauspieler gelesen, der hat gesagt, als Schauspieler gibt es keinen, also wenn du bekannt und berühmt bist, gibt es keinen, der dir sagt, was du für ein Arsch bist. Das ist gefährlich. Ja? Fand ich ganz gut. Fand ich eine tolle Beobachtung. So, ne? Wir brauchen das. Das Leben muss uns manchmal zeigen, dass wir nicht machen können, was wir wollen. Das Leben muss uns manchmal zeigen, wir brauchen Gott und wir brauchen Menschen und so weiter. Es beginnt manchmal mit Gebet. Zweites, was mir so einfällt, zu wie begegne ich Herausforderungen? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ja? Fürchte dich nicht. Ich gebe eine schöne Geschichte von Peter Wenz, die mag ich, ist ein Pastor in Stuttgart. Die sind ein bisschen größer als unsere Gemeinden. Und da gab es mal einen Artikel in der regionalen Bildzeitung. In dieser regionalen Bildzeitung gab es über diese Gemeinde einen gruseligen, grauenvollen, schrecklichen Bildartikel, ja. Also, kennt ihr so diese unterste Schublade Bild noch ein bisschen tiefer, ja? Also wirklich, richtig, ich habe den gelesen, ne? Unglaublich, ja. Also, der Hammer, so, ne? Und er kommt in sein Büro, ist völlig zerschlagen, ne? Kommt rein in sein Gebäude und dann begegnet ihm einer aus seiner Gemeindeleitung und er sagt ihm, komm Peter, ne? Wir sind schon alle im Besprechungszimmer, ne? Wir gehen jetzt hupfen, ne? Hüpfen, ne? Wir gehen jetzt hupfen, ne? Da sagt er, wie? Wir gehen jetzt hupfen, so, ne? Da sagt er, ja, heißt doch in der Bibel, ne? Wenn sie euch verfolgen, dann springt vor Freude, ja? Wir gehen jetzt springen, ja? Und da sagt er, also wirklich, ne? Dann haben wir uns also in den Raum reingestellt und dann haben wir also gesprungen, so, ne? Und er sagt, ehrlich, nach ein paar Minuten ging es mir besser. Nein, aber was er damit sagen will, ist, was uns helfen kann, ist zu sagen, es gibt Dinge, die wollen uns einfach Angst machen. Ja? Die wollen uns einfach Angst machen. Und lasst das nicht zu. Ja? Es gibt Leute, die haben so viel Autorität. Da steht irgend so ein Arzt vor mir, ne? Und der Professor Doktor, der erzählt mir irgend so einen Sermon und irgendwie sowas, ne? Und erzählt mir also, wie grau und schwarz und dunkelgrau meine Zukunft werden wird, ne? Lasst dir keine Angst machen. Das ist nie die richtige Reaktion. Das ist nie die richtige Reaktion. Fürchte dich nicht, steht in der Bibel unglaublich viel drin. Dann gibt es einen Vers, den ich sehr mag. Ich habe jetzt die ganzen Verse nicht rausgesucht, so in ihrer Ordnung und so. Das merkt sich jetzt sowieso keiner. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht. Und wir lieben Gott. Und wir wollen nicht, dass zwischen unserer Beziehung zu Gott, dass da was sich zwischenstellt, so dieses Furcht. Ding, ja, dieses Monster-Ding. Fürchte dich nicht. Und wenn du merkst, dass du dich vor Dingen fürchtest, davor, dass du Alzheimer kriegst im Alter oder dass du, egal was deine Ängste und deine Furchtdinger sind oder so, ja, nagel sie an die Wand, ja. Sag ihnen, ich will das nicht. Wenn du merkst, dieser Gedanke kommt wieder hoch, beim Einschlafen oder beim Aufwachen oder beim, ich weiß nicht, was deine Momente sind, ne? Dann widersteh dem. Ja, wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, wo man immer das Gefühl hat, na, was du so denkst und was du so fühlst, das ist eben so, da kann man nichts machen. Ne? Das ist Quatsch. Nimm dein Herz in die Hand, finde ich ein sehr schönes Bild. Ne? Nimm dein Herz in die Hand, ja, und geh damit um. Sei nicht einfach nur Opfer von dem, was so über dich kommt. Fürchte dich nicht. Drittens, überschlag die Kosten. Ja? Was könnte dir denn wirklich passieren? Was sind denn die Optionen? Was ist das, was, ne? Also setz dich hin mit einem blanken Stück Papier und mit einem Stift und rechne, ja? Also bei einem Hausbau muss man wirklich rechnen, aber ich meine das auch im übertragenen Sinne. Was sind denn die Kosten? Wie ist das, wenn droht, dass mein letztes Kind das Haus verlässt? Ja, so, das ist das wirklich schlimm oder gibt's da, ne? Also ne, genau, man kann ja auch ein Fest machen, ne? Genau. Also irgendwie so, was ist das? Was heißt das? Was bedeutet das jetzt tatsächlich? Und hol das raus aus diesem Nebel. Ja, also mein letztes Kind verlässt das Haus, ich weiß gar nicht so richtig, was das bedeutet. Hol das raus aus dem Nebel, bring das auf ein Blatt Papier, schreib das auf. Und sag so, was fürchtest du jetzt, was sind die Dinge, die du damit verbindest? Was erhoffst du dir? Was sind Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten hast du nicht mehr? All die ganzen Geschichten. Und du wirst merken, dass die ganze Geschichte in der Regel, wenn du sie rausholst aus dem Nebel, nicht mehr so fürchterlich ist. Ja? Es gibt die in der Geschichte vom Jim Knopf, ne, mit der Lokomotive. Dann gibt es die Geschichte vom Scheinriesen. Kennt ihr den? Die kommen nach China und dann begegnet ihnen ein Scheinriese. Ja, also in der Ferne ist da so ein Riese, ne? So ein großer Riese. Und der kommt auf sie zu. Ne? Und währenddessen er auf sie zukommt, wird er immer kleiner. Als er dann vor ihnen steht, ist das dann so ein kleiner Zwerg. Ne? Ein Scheinriese. Und viele von den Problemen, mit denen wir zu tun haben, sind Scheinriesen. Solange die weit weg sind und so in der Gegend rumwabern, sehen die gigantisch aus. Aber wenn wir auf die zugehen und wenn wir uns die genau angucken, dann merken wir, das ist gar nicht so groß. Das ist gar nicht so groß. Eine der Dinge, die mir hilft, ist zu wissen, wenn ich sterbe, bin ich im Himmel. Ja? Und ich sage mir immer wieder, Sven, das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist der Tod. Und das ist vorbei, dass das schlimm ist. Mir hilft das unglaublich. Was soll mir geschehen? Was soll mir geschehen? Überschlag die Kosten. Viertens, es geht nie um Sachen, um Bankkonten oder um keine Ahnung. Es geht immer um Menschen und um Gott. Immer. Es ist nicht so wichtig, was mit den Dingen passiert. Ja? Ich glaube kaum, dass einer in seiner letzten Stunde sich denkt, hätte ich doch noch ein Meisterdiplom gemacht oder irgend so ein Blödsinn. Ja? Sondern wenn wir unser Leben angucken und wenn wir konzentriert sind auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, dann merken wir, die wirklich wichtigen Dinge sind Menschen und sind Gott. Das ist das eigentlich Wichtige und das Entscheidende. Das gehört ja zu diesen verrückten Sachen, ne? Dass Gott also diese gigantische Sandkiste baut, die Erde, ne? Und uns da reinsetzt und das alles nur für uns. Offensichtlich, ja? Er baut das ganze Ding und dann setzt er uns da rein und sagt, macht damit, ja? Macht euch die Erde untertan. Ein Wort, das kann man auch falsch verstehen, ne? Aber benennt das alles und geht damit um und so. Es geht nie um Sachen. Gott liebt uns und irgendwie liebt er Menschen 1.367.000 mal mehr als den intelligentesten, schönsten, bestgepflegtesten Affen, den wir in irgendeinem Zoo finden können. Ja? Wir sind nicht auf deren Ebene, nicht mal ansatzweise. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Kennt ihr das, dieses Erlebnis im Zoo, ne? Guckst einem Affen ins Gesicht und denkst, ne? Gibt doch Sachen, die man wiedererkennt, ne? So, nein, aber das ist nicht so. Die Bibel erzählt es völlig anders. Die Bibel sagt es total an. Und das ist wichtig. Gott ist das wichtig, dass wenn wir irgendeinen Menschen sehen, dann möchte Gott im Idealfall, ich weiß, davon sind wir in der Regel weit weg, im Idealfall möchte er, dass wir in diesem Menschen etwas von Gott entdecken. Und wenn wir Gott sehen und wenn wir auf Gott zugehen, dann möchte er im Zugehen auf ihn, dass wir an Menschen denken. Weil das ist seine Liebe, das ist seine Leidenschaft, und er möchte diese Leidenschaft mit uns teilen. Es geht um Menschen. Fünftens, suche Gottes Reich oder suche Gottes Herrschaft. Dieser Reichsbegriff, der ist ja sehr in unserer Sprache nicht mehr so ganz einfach. Mir hat es sehr geholfen, als mir mal jemand erklärt hat, was ist eigentlich das Reich zu Zeiten Jesu, ja? Ich komme aus Nordfriesland, ja, also direkt an der dänischen Grenze, ne? Und da kann man natürlich, gibt's so Orte, ne? Da kann man sozusagen sagen, jetzt bin ich in Deutschland und jetzt bin ich in Dänemark, ja, versteht ihr? Ne? Das ist ja heute ganz einfach. Das war zu Zeiten Jesu nicht einfach. Es gab natürlich tatsächlich echte Grenzen, den Limes oder so, ne? Es gab echte Grenzen. Aber es gab auch weite Teile des Römischen Reiches, die hatten keine echte Grenze, sondern eine Grenze war schlicht und ergreifend, wenn in dem einen Dorf dem Kaiser Steuern bezahlt werden in Rom und die Gesetze Roms gelten, dann gehört das zum Römischen Reich. Und wenn in diesem Dorf keine Steuern bezahlt werden an Rom und die Gesetze Roms nicht gelten, dann gehört es nicht zum Römischen Reich. Ganz einfach. Eigentlich ganz praktikabel. Also in diesem Sinne gehört ja, ne, in diesem Sinne gehört Griechenland nicht zur EU, ne? Und das, ja, versteht, ne? Also irgendwie so. Wenn man sich das anguckt, diesen Reichsbegriff, und jetzt kommt Jesus, und er sagt, Gottes Königreich ist angebrochen. dann kommt er zu uns, zu jedem Einzelnen von uns, und er sagt, ich will, dass du Tribut zahlst dem König im Himmel. Dein Leben gehört ihm. Ne? Er gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Und ich will, dass die Gesetze Gottes in deinem Leben gelten. Das soll deine Ordnung sein. Das soll deine Orientierung sein. Und da kommt er zu jedem Einzelnen von uns und sagt, wie ist das? Wer regiert dein Leben? Was sind die Richtlinien deines Lebens? Suche zuerst Gottes Herrschaft. Suche zuerst Gottes Herrschaft. Es gibt einfach ganz viele Entscheidungen, die hat uns Gott abgenommen. Es gibt bestimmte Dinge, wo Gott sagt, die will ich nicht, dass du die tust. Und es gibt bestimmte Dinge, da sagt Gott, die will ich, dass du sie tust. Und da brauchen wir gar nicht fragen. Ja? Es gibt bestimmte Fragen, damit müssen wir unser Herz gar nicht belasten. Ja? Wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie am Telefon zu lügen, ja oder nein, ja, dann die Frage kann ich mir schenken. Kann ich mir unglaublich viel Energie sparen. Die Bibel sagt, wir sollen die Wahrheit sagen. Fertig. Ja, das entlastet unglaublich. Das sind ganz viele Entscheidungen, die brauchen wir gar nicht treffen. Die sind schon lange getroffen. Suche Gottes Reich. Suche seine Herrschaft. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, also nach dem, was in seinem Reich richtig und falsch ist, ne, dass wir das suche zuerst Gottes Gerechtigkeit, und dann wird euch alles andere zufallen. Na, alles andere wird dann nicht die Macht haben, dass es euer Leben umpflügt. Ich habe das gerade eben schon mal kurz gesagt, ich sage es jetzt nochmal als eigenen Punkt. Am Ende siegt Gott. Am Ende siegt Gott. Im Moment ist es ja eine harte Zeit für HSV-Fans. Ne? Ich komme ja aus Hamburg, ne? Ist ganz schwierig gerade. Ne? Am Ende siegt Gott. Ne, jeder, der so ein bisschen Fußball zugewandt ist, ne, der kennt diesen Blick auf die Tabelle, ja, und das tut so weh. Ne? Es ist irgendwie, das ist so hart irgendwie. Ne? Und das Schöne ist, dass Gott sagt: Guck nicht auf die Tabelle. Ne? Ganz am Ende der Saison. Wann immer die Saison zu Ende ist, ne? Am Ende der Saison steht Gott an Platz 1. Fertig. Am Ende siegt Gott. Das kann zwischendurch völlig anders aussehen. Das kann sein, dass dein ganzes Leben so aussieht, dass du sagst, ich bewege mich immer in der Abstiegszone, ja? Aber spätestens, wenn du die Augen das letzte Mal zumachst, bist du auf Platz 1. Du bist bei Gott. Ja? Und Leute, lasst euch das nicht nehmen. Lasst euch das nicht aus dem Herzen reißen. Das ist so wichtig, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben, die Bestand hat. Und manchmal schafft es ja auch irgendwie sozusagen schon am Hier und Jetzt, dass es so Momente gibt, wo wir uns auch fühlen wie auf Platz 1. Und das sieht auch so aus wie Platz 1 oder so. Aber ob das so ist oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Weil die Saison geht ja noch weiter. Ja? Solange wir noch die Augen aufhaben, geht die Saison weiter. Ja, und dann, es gibt mal, verliert man mal, gewinnt man. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Wir wollen das Spiel genießen. Das Leben, das Gott uns geschenkt hat. Wir wollen uns in dem bewegen, was Gott mit uns macht. Und wir wollen, dass unser Herz sich formt. Wir wollen das Spiel immer besser spielen, auf jeden Fall. Nächster Punkt. Wie begegne ich einer Herausforderung? Habe Ratgeber. Wo viele Ratgeber sind, sagt die Schrift, gelingt eine Sache. Ja? Ich kenne unglaublich viele Leute, die unglaublich dumme, bescheuerte Sachen gemacht haben, weil sie so zu faul und eigentlich zu stolz waren, zwei Leute mal um ihre Meinung zu fragen, die ihnen wirklich was raten konnten. Wir haben bei uns erlebt in der Gemeinde, wie drei Leute so ein blödes Alterssicherungsmodell, die haben irgend so eine Wohnung gekauft und das hat die Haspa angeboten und alles war gut und richtig und so. Ne? Die waren völlig überteuert, die Wohnung. Total überteuert. Im Nachhinein gab es dann Betrugsprozesse. Ist die Frage, ob man da noch irgendwie Geld rauskriegt. Das hat richtig Geld verbrannt. Mehrere 10.000 Euro bei jedem dieser Leute, die das gemacht haben. Drei Leute aus unserer Gemeinde. Und wir haben bei uns einen in der Gemeinde, einige von euch kennen ihn, Heinz-Werner Korte. Er ist unglaublich fit in diesen ganzen Immobiliensachen. Die hätten nichts anderes machen müssen, als zu sagen, hey, das sind die Verträge, das ist das Objekt. Heinz-Werner, was sagst du dazu? Ja? Man hätte nur einen Kaffee investieren müssen. Ja, vielleicht noch einen Kuchen. Eis. Heinz-Werner liebt Eis. Ja? Also irgendwie so. Das ist eine überschaubare Investition. Alles, was man gebraucht hätte, ist zu sagen, ich bin nicht schlauer als alle anderen und habe hier ein ganz tolles Modell gefunden für meine Alterssicherung. Nein, ich sehe ein, dass ich nicht so schlau bin, wie ich manchmal gerne wäre, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich frage mal zwei Leute, die wirklich schlau sind. Und es gibt ganz viele Fragen im Leben, die sind genau von dieser Substanz. Ja? Ganz viele Probleme, die uns im Leben begegnen, sind für uns neu und wir sind keine Experten. Ich kann euch eine Menge sagen über israelische Geschichte, ja? Da habe ich richtig Ahnung. Aber habe ich Ahnung von Hauskauf? Ey Mann, ich habe überhaupt keine Ahnung, ja? Es gibt so viele Themen, da bin ich nicht kompetent. Wenn meine Gemeindeleitung jetzt beschließen würde zu sagen, Sven, ne, also wir haben doch gemerkt, dass du irgendwie ein blöder Hund bist, wir kündigen dich, ne? Ich habe keine Ahnung von sowas, ja? Also ist doch gut, wenn ich mich dann mal mit 2, 3 Leuten unterhalte und sage, wie ist das eigentlich, wenn man arbeitslos ist? Wie macht man das? Wie ist man eigentlich als Pastor arbeitslos? Also irgendwie so, gibt ja Leute, die sowas schon mal durchgemacht haben, gibt ja Leute, die einem sowas erzählen können, die einem ein bisschen helfen können, zu sagen, dass man nicht die 5 dümmsten Fehler nochmal wiederholt, ja? Also, die Bibel sagt, habe Ratgeber, ja? Also, wenn du vor einer Herausforderung stehst, frag dich ganz ernsthaft, wo sind die 2, 3 Leute, die dir nicht nach dem Mund reden werden? Wo sind die 2, 3 Leute, die du mal fragen solltest? Ja? Also, ne, so eine Situation, ne? Ist jemand im Koma, so, ne? Gibt es Leute in eurem Umfeld, die da vielleicht fit sind in so einer Frage? Natürlich gibt es die. Gibt Selbsthilfegruppen zu so einer Geschichte. Man kann bei einer Krankenkasse anrufen, kann sagen, das und das ist meine Situation. Fällt Ihnen was dazu ein? Ja, das ist immer gut investierte Zeit. Habe Ratgeber. Ja, und dann, ne, frag mal jemand, der die Gemeinde kennt, gibt ja so ein paar alte Hasen, ne? Sozusagen gibt es 1, 2 Leute in der Gemeinde, die einem helfen können zu sagen, in dieser Frage vielleicht Dinge mal zu bewegen, weil sie mal durch ähnliche Situationen durchgegangen sind. Habt Ratgeber. So, jetzt kommt ein Punkt, den habt ihr schon lange erwartet, dass der endlich kommt und der sollte auch mal kommen und so. Suche Gott. Ja, ist doch klar. Ich stehe vor einer Herausforderung, ich drehe mich um zu Gott und ich suche Gott. Aber, ne? Ich habe ja gerade gesagt, was tue ich, wenn ein Heiratsantrag droht? Es gibt ja auch solche Situationen, ne? Und das Problem ist, dass viele von uns ungeübt darin sind, mit Gott ihren Alltag zu leben. Dass viele von uns das gar nicht so gut hinkriegen, zu sagen, ich frage Gott so Tag für Tag und Stunde für Stunde, was soll ich tun? Was ist dran? Wenn ich das so im Kleinen übe, dann kann ich das irgendwann auch bei den mittelgroßen Sachen oder bei den großen Sachen und irgendwann bin ich bei den gigantischen Fragen. Ist das der Mann meiner Träume oder die Frau meiner Träume oder irgendwie sowas? Ne? Wenn ich das Pferd andersrum aufzäume und sage, also, dass ich Gott im Alltag frage, was ich tue und nicht tue? Nee, eigentlich nicht. Und auch in großen Fragen? Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber die Frage, die würde ich jetzt gerne wissen. Ja, ist das mein Mann? Ist das meine Frau? Dann kann ich dir nur raten, als Pastor, der ein bisschen Ahnung hat, vergiss die Frage. Vergiss die Frage. Wenn du nicht gewohnt bist, Gott im Alltag, in den kleinen, mittleren und großen Dingen zu fragen, dann frag ihn nicht bei den riesigen Sachen. Die Gefahr ist nämlich groß, dass du denkst, dass Gott XYZ sagt und du bist nicht in der Lage, seine Stimme von deiner eigenen kurzsichtigen Stimme zu unterscheiden. Lass es dir ein Wort der Weisheit sein. Überleg dir, was ist das Maß, was Gott dir bis jetzt gegeben hat an innerem Wachstum, an Nachfolge, wo du sagst, bis zu diesem Level traue ich mir zu, Gottes Stimme zu hören. Und du kannst über dieses Level immer so ein bisschen rausgehen, ja? Aber nur ein bisschen, bitte. Nicht dahin. Also es gibt auch Situationen, da muss man Leuten ehrlicherweise sagen, in deiner Situation, ja, solltest du Gott darum bitten, dass er dir Weisheit gibt und dass er dich leitet und dass all diese Dinge, ja? Aber wenn du nur handelst aufgrund dessen, dass du das Gefühl hast, Gott hat mir gesagt, XYZ, ja? Dann ist die Gefahr riesig, dass du einen gigantischen Fehler machst. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also ich will hier, mir ist das wichtig zu sagen, wir wollen uns nach dem Reden Gottes ausstrecken. Und jeder von uns kennt Menschen, hoffentlich kennt jeder von uns Menschen, von denen man spürt und merkt und das erlebt, wie sie sehr eng verbunden sind mit Gott in diesem Fragen und Reden und Gehen und so. Und für die werden ganz viele von diesen Dingen, die ich sage, werden immer unwichtiger. Und es wird immer wichtiger zu sagen, so, was hat Gott mir jetzt gesagt in dieser Sache? Und das tue ich dann. Aber damit fangen wir nicht an. Wir starten nicht damit. Das stimmt nicht. Sondern wir müssen, also Paulus redet mal im Römerbrief von geübten Sinnen. das ist ein sehr schönes Wort, geübte Sinne. Das ist nicht etwas, was mir einfach, nicht, ist nicht so, dass ich mit meiner Bekehrung, mit meinem Christsein auf einmal total präzise im Hören Gottes bin. Gottes Reden ist präzise, aber mein Hören ist ein Dreck. Und das muss ich üben und üben und üben. Diejenigen von euch, hat einer von euch ein Hörgerät? Einer von euch ein Hörgerät? Seid ehrlich. Ja, du hast ein Hörgerät. Haha, ne, so. Also, ich weiß vom Seniorenkreis, ne, ich weiß vom Seniorenkreis, dass mir eigentlich alle Ladies und, also auch ein Mann, also es gibt da ein paar Männer, aber jetzt mit Hörgerät, ne, dass alle Ladies, die dann ein Hörgerät haben, die sagen mir alle, ich habe damit zu spät angefangen. Das ist so. Man verlernt das Hören. Hören ist eine ganz komplizierte Geschichte. Also eigentlich in meinem Ohr, ne, wenn ich jetzt rede, ne, bewegt sich in eurem Ohr so eine kleine Membran. Ja? Und diese Bewegung muss dein Gehirn irgendwie übersetzen in Reden. Das ist ganz schön freakig, was da passiert. Ja? Das Gehirn ist ja der Hammer irgendwie so. Ne? Wenn jetzt diese Membran und diese Weiterleitung dieses Schalls, ja, wenn die mit der Zeit ein bisschen schwieriger wird, wie ja manches im Alter schwieriger wird, ja, dann sagt sich das Gehirn, die Rechenleistung, die ich bisher gebraucht habe, um das Gehörte umzusetzen, die kann ich runterfahren. Unser Gehirn ist nämlich ein fauler Hund. Den Teil des Gehirns, den er nicht braucht, das wird runtergefahren auf kurz über dem Gefrierpunkt. Ja, das braucht er nicht. Also das heißt, wir verlernen das Hören. Und dann kommt das Hörgerät und das Hörgerät versetzt meine Membran wieder in die Lage, eigentlich 100% zu hören. Aber meine Rechnerleistung ist ja irgendwo da unten am Boden. Und jetzt muss ich also mit meinem alten Hirn wieder in die Hufe kommen, zu hören, besser zu hören, mehr zu hören. Und das kommt dann so, im Laufe der Jahre kommt das wieder. Vielleicht nie wieder bei 100%, aber kommt wieder. So, ne? So, was meine ich damit? Ich meine damit, dass dieses Hören, das ist eine Geschichte, die müssen wir lernen, 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 lernen. Ja? Und es gibt so unglaublich viele Momente, wo man das lernen kann. Ja? Dass, bevor du den nächsten Kunden anrufst, ne? Wenn du Hand schon am Hörer, ja? 3 Sekunden. Gott, gibt es irgendwas, was du mir jetzt sagen willst, bevor ich mit diesem Kunden rede? Nichts. Okay, dann telefoniere ich jetzt trotzdem. Ihr versteht, was ich meine. Ich meine jetzt nicht so diese halbe Stunde, ne, mit dem Hörer in der Hand vorm Telefon knien. Ja? Ich meine so dieses in den Alltag, das in den Alltag reinholen. Ja? Mein Kind, ne, bei uns ist das so, dass unser Kind so am Fenster vorbeigeht. Ne? Wir haben ungefähr 3 Sekunden, bis wir die Tür öffnen. Ja? Also bis das Kind von der Schule will die Tür aufmachen, so, ne? Super 3 Sekunden. Gibt es irgendwas, Gott, was du mir jetzt sagen willst für mein Kind? Ja? 3 Sekunden. Und wenn ihr so das in den Alltag reinkriegt, in die ganz kleinen Dinge eures Alltages reinkriegt, ja, dann werdet ihr merken, dass eure Hörfähigkeit Gott gegenüber wird einfach mehr und mehr und mehr und mehr. Okay, suche Gott. Suche Frieden, nächster Punkt. Suche Frieden. Wenn es etwas gibt, was Christen von Nichtchristen unterscheidet, ist, dass sie den Frieden Gottes kennen. Suche Frieden. Tue nichts aufgeregt. So im Hektischen irgendwie sowas. Ich bin so aufgeregt, das will Gott. Quatsch. Gott leitet durch Frieden. Gott leitet durch Frieden und Freude sollt ihr geleitet werden, Jesaja. Gott leitet durch Frieden. Und sieh zu, dass was immer du tust, dass du es im Frieden tust. Es gibt für mich ein klassisches Beispiel, wo ich das in meiner Biografie erlebt habe, wo ich bis heute nicht weiß, warum das so ist. Wir haben über Jahre hinweg immer mal wieder geguckt, ob wir irgendwo mieten, kaufen, irgendwas raus aus dem Gemeindehaus. Und wir hatten ein Objekt, das haben wir uns angeguckt und das war super. Das war ein Reihenhaus, tolle, vom Grundriss alles prima, die Entfernung zur Gemeinde war super, also für Hamburger Verhältnisse geradewegs um die Ecke. Also war alles irgendwie gut. Und dann haben Andrea und ich angefangen für diese Geschichte zu beten, also für dieses konkrete Objekt dann nochmal zu beten. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt und haben gesagt, und wie geht's dir damit? Und wir waren beide, dass wir gesagt haben, wir haben da keinen Frieden drüber. Ich könnte dir objektiv bis heute nicht sagen, warum dieses Objekt nicht passend wäre. Es wäre gut. Auch jetzt, in der jetzigen Phase der Gemeinde, es wäre eigentlich super, wenn wir da wohnen würden. Das wäre klasse. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und es könnte ja sogar sein, dass Gott in der Ewigkeit sagt, Sven, du Depp, ja, du Blödmann, das war das richtige Haus für euch. Ja, aber es geht nicht um Dinge, es geht um Menschen. Gott ist das gar nicht so wichtig, ob ich im richtigen Haus wohne oder nicht. Was Gott wichtig ist, ist, dass ich nicht aus seinem Frieden raussteige. Das ist ihm wirklich wichtig. Wir haben das Haus nicht gekauft. Wir haben 3 Jahre später ein anderes Haus gekauft, da hatten wir diesen Frieden. Und wenn ich mir das objektiv angucke, dann würde ich sagen, also das ist nicht besser als das andere. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich kann es dir nicht sagen. Aber das ist auch nicht wichtig. Ich will mich im Frieden Gottes bewegen. Wenn du vor Herausforderungen stehst, vor Entscheidungen stehst, entscheide dich für Dinge, die du im Frieden mit Gott entscheiden kannst. Entscheide sie nicht im Krieg mit Gott oder im Knirsch mit Gott. Entscheide sie im Frieden mit Gott. Der Friede Gottes ist wichtiger als Gewinn, Erfolg, irgendeine blöde Beförderung. Völlig egal. Ja? Ich hab jemand jetzt bei mir in der Gemeinde, der hat so einen Catering-Service und der Laden brummt und der wächst und kriegt ständig neue Aufträge. Und jetzt geht es um eine Geschichte, das würde sein Volumen noch mal eben verdoppeln. Und dem habe ich gestern, wir sind gut befreundet, so, da darf man das machen. Ne? Gestern habe ich mir den zur Seite gezogen und habe gesagt, ne, du, ich will, dass du dir eine Viertelstunde Zeit nimmst, dass du dich in dein Büro einschließt und dass du mal alles vergisst, ob sich das rechnet und ob das passt und ja, also die ganz wirtschaftlichen Berechnungen und ob man das Personal hat und wie man das organisieren kann und irgendwie sowas. Weißt du, dass du das mal alles vergisst und dass du dich hinsetzt und dich fragst, willst du das wirklich? Willst du das? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Ein Wort, das mich mal sehr geprägt hat, ist, dass jemand mal gesagt hat, Menschen werden befördert bis zur Inkompetenz. Wenn das stimmt, und ich, ne, ihr merkt, dass ich glaube, dass das stimmt, wenn das stimmt, dann muss man auch mal bei der Möglichkeit eines beruflichen Aufstieges Nein sagen. Man will ja nicht seine Kompetenz verlieren. Also wenn das stimmt, dann muss man auch an einer bestimmten Stelle mal sagen, das ist jetzt nicht ein Angebot, sondern das ist Versuchung. Nächster Punkt. Widersetze dich Entmutigung und Bitterkeit. Wenn du das Gefühl in deinem Herzen hast, ich bin bisher im Leben zu kurz gekommen und dieses Gefühl viel Raum bei dir hat, dann ist die Gefahr groß, dass du dich um der schnellen Befriedigung deiner Bedürfnisse, dass du falsche Entscheidungen triffst. Bittere Menschen neigen dazu, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten. Die Bibel benutzt ein schönes Wort, ne? Seht zu, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Ne? Und wer von euch einen Garten hat, wir haben inzwischen einen Garten, ne? Wer von euch einen Garten hat, ne? Wir haben, unsere Vorvorbesitzer haben Topinambur gepflanzt, ja? Und ich sage euch, ja, also schmeckt gut, ja. Aber wenn man das Zeug nicht mehr wachsen haben will, ja, dann stell dich auf Krieg ein. Also wirklich, das Zeug, ne? Also ich, seitdem weiß ich, was die Wurzel der Bitterkeit, was das für ein Bild ist, ja? Also das ist ja was, wenn du so eine Baumwurzel ausgräbst, die gräbst du einmal in deinem Leben aus und irgendwie du verstehst, das ist ein großer Baum und also irgendwie Wurzel und Baumgröße stehen irgendwie im Verhältnis zueinander, ja? Topinambur, ja? Ist oben, ja, sieht das aus wie eine Sonnenblume, nur ohne dass es eine Sonnenblume ist, ne? Aber da unten, ja? Da unten ist das Ding ein Biest, ein Monster, ja. Und es braucht den ganzen Mann, um das Ding irgendwie da rauszukriegen, so, ne. So musst du an dein Herz rangehen. Was Bitterkeit angeht, keine Kompromisse. Gar keine. Gar keine. Gar keine Kompromisse. Wenn es einen Menschen gibt, eine Situation in deinem Leben gibt, Umstände gibt, gegen die du bitter bist, ja, pack den Stier bei den Hörnern. Flehe Gott um Hilfe an, bitte ihn um Unterstützung. Aber raus aus der Bitterkeit. Die Bitterkeit zerstört dein Leben. Und wenn es blöd läuft, nicht nur deins. Bitterkeit ist Mist. Bitterkeit, das ist nie richtig. Wenn du das Gefühl hast zu sagen, so, ich habe aber das Recht, jetzt bitter zu sein, gegen Gott oder gegen Menschen oder gegen den blöden Busfahrer, völlig egal. Ja? Bitterkeit ist Mist. Das wäre jetzt eine Riesenpredigt zu sagen, so, und wie kann man raus aus Bitterkeit oder irgendwie sowas. Ne? Erstmal muss man das Problem erkennen. Erstmal muss man das Problem erkennen. Bitterkeit ist richtig Mist. Widersetze dich Entmutigung und Bitterkeit. Nächster Punkt. Prüfe dein Herz. Wie begegne ich einer Herausforderung? Prüfe. Was sind die Motive deines Herzens? Was sind die Motive? Ja, zum Beispiel hier jetzt so, ne? Also, ihr habt als Gemeinde erlebt, wie Leute gegangen sind. Wie Leute im Streit gegangen sind. Wie Leute blöd gegangen sind. Wie Leute, ja, so, ne? Also irgendwie, ihr habt nicht gerade die besten Jahre hinter euch, ja? Und jetzt sitzt man hier und sagt, ich will, dass es dieser Gemeinde gut geht. Was ist dein Motiv? Stolz? Die Motive können ganz unterschiedlich sein. Das können reine Motive sein. Und in meisten von uns sind die Motive sehr gemischt. Ja? Es gibt ja auch so diese Momente, wo man sagt, ich will doch nicht 30 Jahre lang umsonst hier für die Gemeinde gearbeitet haben. Am Ende soll es ja nicht heißen, er hat sie auch beerdigt. Ja, oder sie oder wer auch immer. Ne? Also so, das ist ja, die Motive sind sehr unterschiedlich. Und David, ein ganz besonderer Mann, finde ich, ja, der ist wirklich, also ich weiß nicht, ob wir ihn sympathisch finden würden, ne, da hat eine Menge Blut an den Fingern und so, ne. David betet einmal, na, Gott, prüfe mein Herz und erkenne, wie ich es meine. Und das tut er ja nicht, weil Gott ein Problem hätte, unser Herz zu erkennen, der weiß, wie es aussieht. Nein, er macht das ja, um zu sagen, hey Gott, ich will mein Herz kennen. Sag mir meine Motive. Was sind deine Motive? Und das ist bei vielen Herausforderungen, ist das ein schmerzhafter Prozess. Ne? Wir müssen uns das für uns jetzt als Gemeinde fragen, wenn wir das kaufen, warum wollen wir das eigentlich kaufen? Geht es hier um Prestige? Geht es hier um, ne? Das ist immer gut, wenn man was Eigenes hat. Ne? So gibt ja ganz komische Motive. Ne? Prüfe dein Herz. Und umso genauer du dein Herz kennst, umso eher kannst du auch bei bestimmten Sachen dann sagen, ich weiß, aus welcher Ecke meines Herzens das kommt und diese Ecke finde ich bescheuert und deswegen finde ich auch den Impuls aus dieser Ecke bescheuert. Ne, wer seinem eigenen Herzen gegenüber so sorglos ist, alle Motive meines Herzens sind irgendwie gut, ne? So, ne? Also wer so sorglos seinem Herzen gegenüber ist, der ist ein Opfer seines Herzens. Das ist nicht so, sondern wir sollen Schiedsrichter sein in unserem Herzen, Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will in unserem Herzen die Dinge auseinander dividiert bekommen und will sagen, das ist die schwarze Ecke und das ist die weiße Ecke. Prüfe dein Herz. Zweitletztes, vertraue deinem Versorger. Vertraue deinem Versorger. Ja? Gibt keinen Grund zu denken, nächstes Jahr wird es mir schrecklich gehen. Vertraue deinem Versorger. Jesus sagt, wenn du zu essen hast und wenn du Kleidung hast, soll es dir genügen. Vertraue deinem Versorger. Die meisten von uns, wie ich das sehe, sind nicht nackt. Ja? Also, und ich vermute, dass viele von euch heute Morgen gefrühstückt haben. Ja? Alle Probleme sind gelöst. Ja? Vertraue deinem Versorger. Ganz viele Nöte holen wir uns, weil wir uns ein riesen Tableau aufbauen, was wir alles brauchen, um glücklich zu sein. Das ist eine der sichersten Methoden, unglücklich zu werden. Vertraue deinem Versorger. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was du brauchst. Vertraue deinem Versorger. Wir stehen jetzt als Gemeinde, ne, wie 3 Jahre haben wir kein Gebäude gekriegt. Ne? Das ist jetzt endlich die Gelegenheit. Ne? Na, halt. Ne? Also ist das Misstrauen gegen Gott? Sie jetzt sagen irgendwie, naja, der hat sich jetzt 3 Jahre nicht gekümmert, jetzt nehmen wir das mal in die Hand. Na, all die Fragen, ne? Man muss aufpassen. Vertraue deinem Versorger. So, und das Letzte, egal wohin du gehst, Gott wird bei dir sein. Das ist ja das Spannende. Gott, also ich meine jetzt nicht dieses, ich entscheide mich für Versünde, das sind ganz andere Fragen. Sondern ich stehe vor einer Herausforderung und sage, also soll ich zu Unternehmen A oder zu Unternehmen B? Ne? Soll ich meine Schwiegertochter ins Haus holen oder soll ich sie lieber nicht ins Haus holen? Ne? Also so die Entscheidung, die man denn so trifft. Ne? So, wenn man diese Entscheidung irgendwie so vor Augen hat, ne? dann ist das Spannende, dass Gott natürlich schon irgendwie so ein, sagt, so Option A wäre schon besser für dich. Also für dich und für mich wäre Option die bessere. So. Aber wenn wir dann Option B wählen, dann setzt sich Gott nicht beleidigt in die Ecke und schmollt und lässt uns ziehen, sondern wenn wir dann aufstehen und sagen, in Verantwortung vor Gott und vor Menschen und vor meinem Herzen und mit, ne, die Dinge, die wir hier alle beschrieben haben, entscheide ich mich für Option B. Dann sagt Gott, auf geht's, Option B. Wir gehen los. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist nicht, es gibt nicht den einen Plan für mein Leben. Und wenn ich dann irgendwo abbiege, ja, dann befinde ich mich in der finsteren Wüste der gottlosen Dunkelheit. Das ist Quatsch. Gott geht mit uns mit. Ja? Er ist unser liebender Vater. Ja? Wenn wir unsere Hand hochheben und sagen, wo ist deine Hand? Dann ist sie da. Ja, sie ist da. Und er geht mit uns die Wege mit. Und zu jedem Zeitpunkt, egal wie häufig wir schon falsch abgebogen sind, ehrlich, wir sind doch alle schon haufenweise falsch abgebogen. Ja, zu jedem Zeitpunkt gibt es einen nächsten guten Schritt mit Gott. Immer. Manche von uns haben so eine blöde Idee im Kopf und umso älter man wird, desto größer ist die Gefahr, dass man sagt, hätte ich doch damals, dann könnte Gott heute. Quatsch. Es ist nicht so, bei jeder Entscheidung, die du getroffen hast, bei keiner deiner Entscheidungen gab es eine Panik im Himmel. Ja? Wir hatten vor, die Welt zu retten, aber nein, Sven ist nach links abgebogen. Ja, Notfallplan. Quatsch. Ja? Quatsch. Überhaupt nicht. Ja, auch nicht, was dein eigenes Leben angeht. Gar nicht. Er gerät nicht in Panik, egal wohin du gehst. Gott wird bei dir sein. Das heißt, auch bei den großen Entscheidungen, die du triffst, oder bei den mittelgroßen, und bei den ganzen Herausforderungen oder so, eine gewisse Gelassenheit ist angebracht, weil Gott ist dabei. Er wird mit dir in das Unternehmen gehen, er wird mit dir in das Unternehmen gehen. Und jetzt nochmal so ein obendrauf, was hier nicht draufsteht, ne, was dazugehört. Jemand hat, glaube ich, mal zu Recht gesagt, es ist nicht so sehr das, was uns geschieht, was unser Herz formt. Und ne, Anfang der Predigt, wichtig ist, was unser Herz formt. Es ist nicht so sehr das, was uns geschieht, was unser Herz formt, sondern wie wir damit umgehen. Einige von uns haben schlimme Sachen durchlebt und ihr Herz hat dabei tolle Entwicklungen gemacht. Andere von uns haben schlimme Sachen erlebt und ihr Herz ist dabei hart geworden. Einige von uns haben schöne Sachen erlebt und ihr Herz ist dabei gewachsen. Einige von uns haben schöne Sachen erlebt und ihr Herz ist dabei faul und träge und blöd geworden. Die Entscheidung unseres Herzens, wie wir umgehen mit dem, was uns passiert, das formt unser Herz. Nimm dein Herz in die Hand. Wie begegne ich Herausforderungen? Einfach mal so, ganz breit, ihr habt das gehört. Ich hoffe, dass jeder von euch so ein, zwei Punkte hat, wo er sagt, das will ich festhalten. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du ein liebender Gott bist, einer, der hineingekommen ist in unsere Dunkelheit, um Leben mit uns zu teilen, seinen Tod mit uns zu teilen, seine Auferstehung mit uns zu teilen, der in Ewigkeit mit uns am Tisch sitzen wird und das Fest der Freude feiern wird. Und wir wollen dich bitten, dass wir dicht an dir dran sind. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder so deine Wege gehen, dir folgen, so in deinen Fußstapfen uns bewegen. Und du weißt, wie schwer uns das manchmal fällt, wie blöd wir manchmal so sind in den Dingen, die dir wichtig sind. Und bitten dich um Vergebung und bitten dich, dass du uns lehrst. Hilf uns, dass wir nicht Kinder im Glauben bleiben, sondern dass wir zu Jünglingen und Erwachsenen werden, zu Leuten, die deine Stimme kennen und hören und folgen. Wir bitten dich, dass für uns als Einzelne, wir bitten dich, dass für uns als Familien, wir bitten dich, dass für uns als Gemeinden, Herr, sei uns nah, leite uns. Hilf uns, dass wir uns um dich scharren, dass du unser Zentrum bist. Und du kennst die jetzt hier sitzen und die während so einer Predigt an irgendeiner Stelle merken, dass sie eine Entscheidung zu treffen haben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, diese Entscheidung wirklich zu treffen und sie auch durchzuziehen. Ich möchte dich für die bitten, die jetzt gerade vor einem Scherbenhaufen stehen. Nimm du sie in den Arm, lass sie deinen Trost spüren. Und hilf ihnen, dass sie sich niederknien und sich mit den Scherben auseinandersetzen. Du bist der Gott, der Zukunft bereitet. Dich beten wir an. Amen.